Kiez Corner mit Finn und Flippo. Moin Moin und herzlich willkommen im Kiez Corner. Wir schreiben das Jahr 2021 und es ist quasi unmöglich und unvorstellbar, dass dieser Podcast nochmal einen Auswärtssieg des FC St. Pauli erleben darf. Und damit herzlich willkommen nicht nur euch an den Podcast-Stationen da draußen, über welches Endgerät auch immer ihr uns hört, sondern auch an Finn, den ich hier wie immer in meinem Handy sehe, nett bekleidet. Mit einem St. Pauli-Schal. Moin, Finn.
Moin, Flippo. Ja, zur Feier des Tages oder zur Feier der Woche dachte ich, ich schmeiß mich mal heute in die richtige Tracht.
Ja, also es sieht auf jeden Fall schick aus. Du kannst dich damit sehen lassen.
Ja, aber ich benutze jetzt nur so Social Media wie Clubhouse. Da muss man sich nicht sehen lassen.
Ja, der Hype ist bei mir noch nicht so ganz angekommen.
Oder machen Podcast, da sieht man mich auch nicht.
Eben, schönes Radiogesicht.
Ja, es ist eine ganz, ganz verrückte Folge. Wir haben das erste Mal wieder so richtig Bock drauf, heute über den FC St. Pauli zu reden, oder?
Definitiv, die Stimmung ist super und das hat natürlich einen ganz, ganz großen und entscheidenden Grund. Und das war das Spiel am zurückliegenden Samstag, über das wir gleich sicherlich noch sehr, sehr ausgiebig sprechen wollen, weil, wie du völlig richtig sagst, wir auch mal wieder Lust haben, darüber zu sprechen, nach dieser langen Durststrecke. Was erwartet uns dann heute im Podcast? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, wie immer, wir haben gleich ein wunderbares Tresenthema, wo wir ein paar Dinge nochmal ansprechen müssen, erfreuliche Dinge. Dann wollen wir über das Spiel natürlich reden, du hast es angesprochen, und den Kiezkicker der Woche und den Dösbattle der Woche küren.
Ja, also gewohntes Programm, pickepacke voll, dieser Erfolgspodcast. Ich glaube, man merkt das. Wir sind beide richtig schwungvoll und richtig gut drauf, ne?
Ja, ist ja auch endlich mal was Erfreuliches passiert. Also ich kann mich nach dem Fürth-Spiel erinnern oder auch das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, wo wir so richtig depressiv da unsere Weihnachtsfeier abgehalten haben und man einfach keine Lust hatte, darüber zu reden, was in den letzten Tagen passiert ist. Und wir auch die Zeit vor dem Lockdown, wo wir uns ja immer noch getroffen haben, die Lust, wir hatten ja Bock immer aufzunehmen, aber wir hatten eigentlich eher Lust, über ganz andere Dinge zu reden.
Ja, also der Spaß ist auf jeden Fall schlagartig zurückgekehrt jetzt mit dem Spiel
am Wochenende. Das hat man ja auch an den Einschaltquoten gesehen. So. Also je schlechter St. Pauli gespielt hat, desto mehr gingen die Einschaltquoten nach unten. Und jetzt
dementsprechend müssten sie ja diese Folge völlig durch die Decke gehen. Ne? Lassen wir uns mal überraschen. Aber schon finde ich sehr, sehr krass, wie das doch schon dann so einen Einfluss in dein Leben nimmt oder für einen Einfluss auf dein Leben hat, wie dann dein Verein am Wochenende spielt. Ich finde, das hat man jetzt am Wochenende ganz, ganz besonders gemerkt, dass man mit allem, was man macht, viel motivierter und viel freudiger rangeht, als wenn man wieder mit so einem 0-3, wie du es eben auch richtig gesagt hast, gegen Düsseldorf in die Woche startet. Also alles geht mit einem Lächeln und viel leichter von der Hand.
Ja, mir ist auch so aufgefallen, das war ja jetzt, ich habe mich schon lange nicht mehr so schrecklich gefühlt wie eigentlich in den letzten Wochen, was das Fußballfan-Sein angeht. Da habe ich nochmal gemerkt, wie scheiße ist das eigentlich, Fußballfan zu sein? Wie schwer ist das?
Und jetzt stell dir mal vor, du wärst jahrelang Fan des HSV gewesen. Da hättest du diese Phasen nur durchgemacht.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Gut, lassen wir uns.
Wir wollen hier aber auch nicht über den HSV reden heute.
Ich wollte gerade sagen, es gibt andere Themen. Lassen wir uns am besten in unserer Motivation und uns in unserem Schwung gar nicht erst bremsen. Und wir haben beide uns alkoholische Getränke zur Hand genommen, um den Sieg vom Wochenende zu feiern. Und ich würde sagen, am besten steigen wir gleich mal ein ins Thema, oder?
Genau, hier ist das, wie immer, das Tresenthema. So, jetzt, ich hadere so ein bisschen mit dem Ausdruck besiegte Flüche. Es hört sich irgendwie nicht richtig an, aber es ist Deutsch, oder?
Was ist die Mehrzahl von Fluch? Ja, doch, würde ich schon
Also
fast sagen.
Fluchs ist es nicht.
Das hört sich noch falscher an.
Fluche, nee, es muss ja Flüche sein. Also.
Auf gut Glück, also man könnte jetzt googeln, es wäre aber auch zu einfach. Auf gut Glück nennen wir es einfach mal so.
Ich wüsste auch keinen Synonym gerade.
Nee, nehmen wir das, passt gut, weil es kann ja eigentlich auch, sind wir mal ehrlich, kein anderes Tresenthema diese Woche geben als das.
Es sind so viele Dinge, rekordartige Dinge plötzlich gebrochen worden letztes Wochenende. Oder Serien, die teilweise wirklich grausam waren.
Ja, da hast du vollkommen recht. Da hat uns einiges über einen sehr, sehr langen Zeitraum ja doch auch verfolgt, was dann schlagartig so ein Tor von so einem Youngster aus dem eigenen Nachwuchs, ja, was schlagartig alles beendet hat und die komplette Wende dann gebracht hat, zumindest in Bezug auf diese Flüche.
Ja, ich kann mir vorstellen, wir werden jetzt mal ein paar aufzählen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel noch deutlich mehrere Flüche gebrochen hat. Sowas wie jüngster Spieler hat ein Tor gemacht, so, damit habe ich mich jetzt gar nicht beschäftigt, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch einige Rekorde gab.
Oh, doch, doch, damit kann ich liefern.
Damit kannst du, ja.
Ja, klar. Also Igor Matanovic ist durch seinen Treffer jetzt der jüngste Spieler, der sich in die Geschichtsbücher der Vereinshistorie geschossen hat, sozusagen. Er ist nämlich der jüngste FC St. Pauli-Torschütze der Vereinsgeschichte. Das war
Genau, da
vorher.
habe ich auch gedacht, aber ich hatte keinen wissenschaftlichen Beweis. Wir schreiben ja auch gerade in der Bachelorarbeit, deswegen ist der Podcast
Richtig.
momentan eher so eine Sekundärquelle für uns.
Was glaubst du denn, wer vorher den Titel jüngster Torschütze der Vereinsgeschichte beim FC St. Pauli innehatte?
Bist gerade irgendwie an Choi gedacht?
Ne, ich gebe dir einen Tipp, ist datiert aus dem September 2008. Legendär, einer meiner Lieblingsspieler damals, fand ich richtig cool. Junior Heulet, also ich gehe mal
Junior
davon
Heulet.
aus, dabei handelt es sich um David Heulet. Der hat nämlich beim 4-1 oder 1-4 gegen Kaiserslautern getroffen. War damals 18 Jahre, 3 Monate und 7 Tage. Und Matanovic mit seinen 17 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen hat das jetzt am Samstag dann sozusagen
Krass,
geknackt.
das war mir nicht bewusst. Ist ja auch immer noch in der Premier League aktiv.
Geiler Spieler damals. Also.
Ja.
Der hat richtig Spaß gemacht.
Ja. So, wir würden aber zu den besiegten Flüchen noch weiterkommen.
Ja,
Ich habe mal
kurzer Exkurs.
so ein paar aufgeschrieben. Also, erstmal, was natürlich aufgefallen ist, es stand nach 90 Minuten 2 zu 2 und das Endergebnis war nicht 2 zu 2. Das ist doch auch irgendwie so ein Fluch, der gebrochen wurde. Wir haben 3 zu 2 gewonnen und wie oft haben wir jetzt schon 2-2 gespielt? Ich glaube, 5 oder 6 Mal.
Ja, ich glaube, sechs. Ja, boah.
Es
Weiß
ist auf
ich
jeden
gar nicht
Fall ein
genau.
absoluter Wahnsinn. Ich glaube, wir haben da das ja immer schon irgendwie so als kleinen Gag gemacht, dass es immer wieder 2 zu 2 ausgeht.
Es verfolgt uns durch die Saison quasi, ja.
Es ist, wir hatten sogar eine Folge, die 2 zu 2 hieß, in Worten.
Ja. Es muss nach dem HSV-Spiel, glaube ich, gewesen sein, ne? Nach dem Derby.
Kann sein. Aber wir hatten Darmstadt, Bochum, Nürnberg, HSV.
Ja, Aue.
Aue.
So, da wären wir bei 1,
Waren wir bei 5?
2, 3, 4, 5. Tatsächlich, 5 mal
Ja,
2 zu 2 in
fünfmal.
dieser Saison, ja.
Das ist schon absoluter Wahnsinn. Also,
Da haben wir dem Trend dieser Serie, dieser Spielzeit quasi einen richtigen Streich gespielt mit der Nachspielzeit in Hannover.
so frech, wie wir sind, als
Ja,
FC St. Pauli. Dann
ganz forsch.
natürlich, was wir auch schon unendliche Male in diesem Podcast angesprochen haben und auch uns mit Daten geprügelt haben und uns vertan haben. Und März 2019, der letzte Auswärtssieg außerhalb von Hamburg.
Ja, genau genommen waren das 668 Tage ohne Auswärtssieg außerhalb der Hamburger Stadtgrenzen.
Das kann man sich nicht vorstellen.
Nee. Also es gab tatsächlich Kinder, die es noch nie erlebt haben, dass der FC St. Pauli auswärts gewonnen hat, wenn es nicht in Hamburg war.
Es gibt auch Kinder, die es noch nie erlebt hat, dass der FC St. Pauli gewonnen hat.
Ja, kann man drehen und wenden, wie man will.
Dann, genau, erster Auswärtssieg seit Februar 2020, wenn man noch das Derby, das man auch gerne nochmal am Rande hier erwähnen kann.
Ich wollte nämlich gerade nachfragen, wenn du es nicht erwähnt hättest, was für ein Spiel das denn war.
2:0 Sieg im Hamburger Volksparkstadion, Torschützen Matthew Penny und Henk Fährmann.
Ja.
Und geht Rico Bernatelli.
Geht runter wie Öl. Ja, das wurde ja fälschlicherweise aberkannt.
Dann zwei Stürmertore. Habe ich auch keine Statistik zu, aber wüsste ich jetzt nicht wann. Also mit Burgstaller und Matanovic zwei Stürmer, die in einem Spiel getroffen haben.
Ja, gut. Also bevor es Henk Fährmann gab, beim FC St. Pauli, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass seit Marius Ebbers irgendwie so dieser Stürmerfluch über dem großen FC schwebt. Mhm. Nee, tatsächlich keine validen Daten, aber so gefühlt, weiß nicht, ist das auch schon eine Zeit lang her, zumindest in dieser Saison, dass es zwei Stürmertore gab. Kieré hat in Bochum, wird mir spontan jetzt einfallen.
Ein Doppelpack geschnitten. Stürmer, kann man sagen, ja.
Ja, aber als einzige Spitze, genau.
War auch der einzige Stürmer, der da getroffen hat. dann Burgstaller, erstes Tor seit August 2019.
Und hoffentlich also, nicht das letzte.
Nee, hoffentlich nicht. Also man kann immer noch sagen, St. Pauli hat länger auswärts nicht gewonnen gehabt, als Burgstaller in einem Profi-Pflichtspiel getroffen hat.
Und das ist schon ziemlich beachtlich, denn Guido Burgstaller kam vom großen FC Schalke 04 mit dieser Horrorserie.
Ja, Wahnsinn. Also, du hattest auch noch irgendwas.
Ja, genau. Und zwar hatte ich noch eine Statistik, die auf das Hannover-Spiel bezogen war. Und zwar haben wir nicht nur 686 Tage lang nicht mehr auswärts außerhalb der Stadtgrenzen gewonnen, sondern auch seit Oktober 2010, da haben wir noch in der Bundesliga gespielt, auch nicht mehr in Hannover. Also ich glaube, boah, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber die Statistiken der letzten Jahre gegen Hannover sahen auch gar nicht so geil aus.
Ich glaube, 0-4 war das letzte Spiel, glaube ich, in Hannover.
Die letzten fünf Spiele haben wir, glaube ich, verloren. Die letzten fünf Spiele. Ja, Millantor
0-1 letzte Saison auch verloren. Da war immer so der Wurm drinne. Und ja, wir haben das Ruder so ein bisschen rumgerissen. Was das Spiel angeht.
Ja, aber hoffen wir, dass sich der Trend dann auch so ein bisschen fortsetzt in den nächsten Spielen und Wochen. Aber nochmal zurück auf diese Hannover-Statistik. Oktober 2010, der letzte Sieg in Hannover.
Du willst mich jetzt fragen, wer die Tore gemacht hat.
Ja. Hast du das noch präsent?
Nee, ich hätte jetzt irgendwie. War das dieser Doppelpack von Sukuta Pasu?
Nee. Wir haben 1-0 gewonnen.
Ach so. Nee, dann. Doch, ich erinnere mich so ein bisschen an das Spiel.
Und es gibt tatsächlich Parallelen zum Siegtreffer von Samstag. Es war nämlich Marius Ebbers, der schon relativ früh in der Partie, in der Anfangsphase, das 1-0 damals erzielt hat. Und zwar auch mit Hilfe des Innenpfostens. Also wie Matanovic den Innenpfosten, ich glaube, es war sogar auch noch genau das Tor, also die richtige Seite, ja, mit Hilfe des Innenpfostens, den er geküsst hat, der Ball, und dann ab ins Glück.
Was du alles weißt, woran so du dich noch alles Kreis. Erinnern kannst.
Ja, irgendwie war das Tor präsent.
Nicht mehr dran. Wahnsinn. Ja, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen aufs Spiel eingehen?
Ja, super gerne. Ich habe Bock, über das Spiel zu reden.
Ja, und ich habe mich auch endlich mal vorbereitet. Ich bin ja immer so derjenige von uns, der so ein bisschen mehr auf den Hintergrund guckt und dann zum Spiel irgendwie schon alles vergessen hat, weil ich irgendwie wieder im Auto nur auf einem Auge gucken kann. Aber dieses Mal ist alles anders.
Ja, dann lass uns rein ins Spiel.
Weil ich auch Bock habe, über das Spiel zu reden.
Ja, eben, ja.
Gehen wir rein. Also 3-2 Auswärtssieg in Hannover, 2-0 Führung. Dann lief es eher nicht so gut und dann Igor Matanovic.
Wollen wir das Spiel vielleicht aufteilen? Nee, lass doch vielleicht aufteilen, dass wir sagen, wir sprechen einfach nur von Minute 1 bis 45 und dann nur über die Nachspielzeit der zweiten Halbzeit.
Das klingt eigentlich nicht schlecht.
Nee, fang an, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
Ich wollte direkt in der zweiten Minute einfach anfangen. 1:0, frühes Ding. War auch noch nicht gar nicht so richtig an meinem Platz, also an meinem Platz vor meinem Laptop. Und da stand es auch schon 1:0. Marmoush schickt Burgstaller nach einem starken Umschaltspiel, fand ich, vom FC St. Pauli, der dann im Stil eines Flügelflitzers die Außenlinie hinlang sprintete, in die Mitte gepasst hat und Salazar mit dem 1:0.
Ja, also absolut. Ich muss dir vollkommen recht geben. Auch ich war irgendwie noch gar nicht richtig bereit. Man war noch so ein bisschen in der Findungsphase, sich richtig zu positionieren auf dem Sofa. Ging mir auch so. Und dann, ich glaube, es waren etwas mehr als 70 Sekunden gespielt, klingelt das Ding schon. Da war auch schon richtig gut Stimmung im Hause Mohr bei uns zu Hause. Ich glaube, jeder Nachbar hat dann mitbekommen, dass der FC St. Pauli bereits frühzeitig 1:0 führt. Ja, Burgstaller geil zurückgelegt, flach in 16er, wo im Rückraum dann Salazar eingelaufen ist und der ja aus relativ kurzer Distanz das Ding dann wuchtig reingehauen hat. Ich weiß nicht, muss man da über einen Keeper von 96 sprechen, der ein bisschen unglücklich aussah vielleicht?
Habe ich auch gedacht, aber ich glaube, der hat den Ball auch einfach spät gesehen, deswegen.
Gut, war auch kurze Distanz und
also war ein bisschen Glück dann mit dabei.
Druck hinterm Ball, ja.
Aber ist ja uns auch egal. Leider bin ich dann immer auch so pessimistisch und muss direkt an das Braunschweig-Spiel denken. Wir auch.
Ich muss lachen. Ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben.
Ja, ich habe es mir nicht mal aufgeschrieben. Es ist gerade irgendwie wieder in den Kopf gekommen. Ich bin sowieso immer pessimistisch momentan. Das ist irgendwie ganz schlimm.
Also, die letzten Wochen haben ja auch wenig Anlass zum Optimismus gegeben.
Eben. Also komme ich gleich wenn wir zur Halbzeitpause dran kommen, noch mal drauf zurück.
Ja.
Ja, weiter geht's. Wir hätten auch in der 7. Minute schon das 2:0 machen können. Also ich fand insgesamt, es war ein sehr starker Anfang. Gerade die Stürmer haben sich da sehr gut bewegt vorne mit Burgstaller, der da ab und zu mal mit Kiré vorne draufgelaufen ist, ab und zu mal mit Marmoush. Und ich fand, da hast du gleich schon die ersten 10 Minuten gesehen, dieser Burgstaller, der entwickelt so einen ganz neuen Offensivdrang.
Ja.
Hast du das auch so im Gefühl gehabt?
Ja, vielleicht war es genau dieses Puzzleteilchen auch im Zusammenspiel mit Marmoush, der es auch wieder, wie du eben richtig gesagt hast, richtig gut gemacht hat, seine Leistung aus dem Kiel-Spiel quasi gleich in der Anfangsphase auch schon bestätigt hat. Ja, man hatte wirklich so das Gefühl, man ist ins Spiel reingegangen, dieser frühe Treffer hat bei allen auch irgendwie nicht nur bei uns auf dem Sofa, sondern auch bei den Spielern auf dem Feld Hoffnung, Sicherheit und auch Selbstvertrauen irgendwie so gegeben. Und man hat direkt es geschafft, diesen positiven Heimauftritt, den man gegen Kiel abgeliefert hat, dann auch gleich mit in die Anfangsphase und in die Partie in Hannover zu nehmen. Also das hat, glaube ich, einiges erleichtert, um in die Partie reinzukommen. Und der Beginn war überragend. Also wir waren da, haben Druck gemacht, haben mutig und offensiv agiert. Da wurde gewirbelt vorne, immer wieder rotiert zwischen den Positionen. Und ja, wir waren dann auch endlich mal, das, was wir ja auch oft hier im Podcast bemängelt haben, wir waren endlich mal effizient auch. Also ja. Wie oft haben wir es gehabt, dass der Gegner mit seiner ersten oder zweiten Chance das Tor gegen uns macht? Und wir, ich erinnere mich, glaube ich, an Kieré gegen Düsseldorf, der gleich nach 2 Minuten den Pfosten trifft. Wir hatten noch unzählig andere Möglichkeiten in anderen Spielen, die wir auch aufzählen können. Aber hier machen wir dann auch mit dem zweiten oder dritten Torschuss dann auch gleich das 2:0 nach 10 Minuten.
Genau, Salazar nimmt, glaube ich, 4 Mann komplett aus dem Spiel raus, dribbelt dann bis zur Grundlinie Flanke auf den freistehenden Burgstaller, der sich da stark durchsetzt. 2:0.
Ja, geil.
Ganz unerwartet und also völlig verdient auch schon die 2:0 Führung zu dieser nach 10 Minuten.
Ja, Hannover war, glaube ich, genauso überrascht von unserem Auftritt, wie ich von dem Auftritt von Hannover überrascht war. Also da hätte ich echt mehr erwartet, gerade so in den Anfangsminuten und dann auch im Verlauf der ersten Halbzeit. Ich glaube, so viel kann man schon mal spoilern, dass da auf jeden Fall nicht das kam, was man sich von Hannover erwartet hatte. Die haben wir, glaube ich, regelrecht, also häufig wird es ja phrasenmäßig so gesagt, aber man hatte wirklich das Gefühl, dass wir die so ein bisschen überfahren haben, überrollt.
Und Hannover ist nicht zum Zug gekommen.
Nee, Das stimmt. Also es gehören zwei Seiten oder zwei Wahrheiten, glaube ich, zu dieser Anfangsphase. Wir haben es extrem gut gemacht. Ich will mich jetzt auch nicht unbeliebt machen, aber Hannover hat es auch extrem schlecht gemacht. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der zweite Teil der Wahrheit. Soll aber überhaupt nicht unsere Leistung schmälern. Und dann auch das 2:0, wie du richtig sagst, war verdient. Burgstaller, der dann da genau richtig am zweiten Pfosten lauert, im Stile eines echten Torjägers mit dem Torriecher, nachdem Salazar durch die komplette Hannoveraner Defensive gedribbelt ist und fast von der Grundlinie ja so eine Bogenlampe auf den zweiten Pfosten geschlagen hat. War schon geil.
Ja, schönes Ding. Dann, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas Wichtiges dann in den nächsten Minuten aufgeschrieben hast. Ich bin jetzt das nächste Mal, als Hannover tatsächlich zweimal wechseln musste.
Ja, ich habe nur so Kleinigkeiten mir hier notiert. Das 96 haben wir eben gesagt, mit argen Problemen, dass wir auffällig für uns ball- und passsicher waren. Und auch zielstrebig, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ja das, was Timo Schulz auch immer wieder möchte, dass man über Tempo- und Umschaltsituationen kommt. Und ja, es war einfach ein erfrischender und ungewohnter Zug zum Tor, den wir so hatten. Das hat echt geil Spaß gemacht zuzugucken. Also wir haben eine bärenstarke erste halbe Stunde gespielt und haben auch defensiv vernünftig gestanden und
Endlich mal. Und dann
kaum was zugelassen.
Die Bälle liefen dann hinten rum und ich fand auch einen Burgstaller, ich fand der da vorne, der läuft sich die ganze Zeit frei. Wenn da mal ab und zu mal noch ein schnellerer Gedankengang von den Mittelfeldspielern kommt und den mal schickt, wir haben gesehen, der kann auch mal als Flügelflitzer agieren, warum auch immer, hätte ich jetzt auch überhaupt nicht mit gerechnet. Dann Marmoush und Kjere, die sich da eigentlich immer abgewechselt haben vorne mit dem Pressing. Und es lief gut und Hannover war damit überfordert.
Auch das Zuspiel mit Salazar. Also muss man ja auch mal dazu sagen, Burgstaller lange raus gewesen. Marmoush relativ kurzfristig neu reingekommen ins Team. Und es scheint zu passen. Also man hat wenig das Gefühl, dass es da Verständnis und Probleme in den Abläufen irgendwie gibt. Also das war nicht der Fall. Ich finde, die haben sich beide jetzt nochmal gut wieder eingefügt. Und hatten dann ja sogar noch einen richtig guten Abschluss wieder von Salazar, der nach 30 Minuten da das Ding knapp am Pfosten vorbeisetzt. Burgstaller vorne präsent. Das hat natürlich richtig, richtig viel auch für uns gebracht. Ich muss auch wieder sagen, dass Mirko Benatelli auch in der Anfangsphase wieder gut gefallen hat, der finde ich, einen guten Mix gefunden hat aus Spiel mal schnell machen und mal ein bisschen Ruhe. Und auch der war wieder unheimlich ball- und passsicher.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, einfach ein ganz wichtiger Spieler momentan, weil er einfach keine Fehler macht.
Ja, wenig der, Fehler.
Oder wenig Fehler. Aber wenn der am Ball ist, kannst du dir sicher sein, der Ball landet dann auch beim nächsten St. Pauli-Spieler in 90% der Fälle.
Und oder im Tor, wie in Würzburg.
Schon, oder? In Darmstadt hat er, glaube ich, auch getroffen, ne? Zum 2:2, ne?
Stimmt, ja.
Hannover hat auch Kenan Kotschak dann so gesehen, war einfach so schwach, dass sie schon nach 33 Minuten zweimal gewechselt haben. Ich glaube, beide Flügelspieler rausgenommen und einen echten Stürmer mit Weidand gebracht und noch einen weiteren Flügelstürmer gebracht. Und kam dann auch ein bisschen häufiger zum Zug. Ich glaube, kurz darauf hatte dann Kaiser die erste Schusschance, wo sich dann Stojanovic das erste Mal auszeichnen musste. Und ja, das Spiel gehörte so ein bisschen mehr Hannover. Aber St. Pauli hatte dann durch Kjere, glaube ich, noch eine sehr gute Chance.
Ja, also vor der Halbzeit, der Doppelwechsel ist natürlich ein richtiges Ausrufezeichen von außen gewesen. Ich glaube, sie haben dann auch eine Systemumstellung vorgenommen, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, sie haben auf Doppelspitze.
Ja, mit Doppelspitze, ja.
Genau, haben sie umgestellt. Das hat ihnen ein bisschen mehr Zugriff in der Offensive verschafft. Das stimmt schon. Und Hannover wurde Ende der ersten Hälfte etwas stärker. Aber trotzdem finde ich noch nicht wirklich gefährlich für uns.
Nee, ich glaube, einmal war dann irgendwie Duxch im Abseits noch, wo wir ein bisschen Glück hatten. Ja. Also war auch Abseits oder einmal war ein Foul. Einmal wurde Marmoush der Ball kurz vorm 16er abgenommen. Haben sie auch nicht wirklich viel draus gemacht, die Hannoveraner. Und dann konnten wir schlussendlich mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause gehen.
die vollkommen verdient war und ja. richtig eine richtig gute und abgeklärte erste Hälfte auch von uns, ja, hat auf jeden Fall für Freude gesorgt bei mir.
Und jetzt komme ich nochmal zu meinem Pessimismus zurück. Da habe ich in der Halbzeitpause meinem Papa geschrieben, pass auf, nach 50 Minuten steht es hier 2-2.
Dann bist du der Schuldige, warum das dann so eingetreten ist, oder wie?
Das wurde mir auch schon erläutert.
Also ich war nur völlig begeistert. Ich habe es eben schon einmal kurz angerissen, wie zielstrebig wir agiert haben und auch mit was für einem wirklich erfrischenden Zug zum Tor. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und wenn du nichts weiteres zum Halbzeitfazit hast, würde ich gleich mal einsteigen in die zweite Hälfte, weil da ging es ja zumindest in den ersten Minütchen so weiter. Wir kamen gut raus, waren weiter offensiv ausgerichtet.
Dann Kieré, kam Kieré mit dem Marcelinho-Gedächtnisschuss oder
ja, der fast von der Mittellinie das Ding da irgendwie
Diego,
reinprescht.
Diego. Erinnere ich noch gegen Alemannia Aachen mal.
Stimmt, ja.
Erinnerst du dich?
Ja, ich weiß.
So was war das. Und ja.
Es war wirklich knapp.
Ich glaube, der wäre reingegangen, ne?
Ja, also Esser am Tor von Hannover stand ein bisschen zu weit vorne, das hat Kieré wohl gesehen und konnte ihn dann da gerade im Rückwärtslaufen noch so rausfischen aus dem, ja, es wäre, glaube ich, in Richtung Winkel gegangen. Ja. Und auch kurz darauf hatte Salazar noch eine weitere Möglichkeit aufs 3-0. Und dann nahm das
wo ich auch dachte, geil, normalerweise hätte ich fest damit gerechnet, jetzt wird Hannover das Spiel in die Hand nehmen, die sind spielerisch, würde ich sagen, teilweise erfahrener und auch stärker als wir jetzt in den letzten Monaten. Wir haben es häufig angesprochen.
Qualitativ auch einfach gut besetzt, das muss man dazu auch sagen, ne?
Ja klar, aber irgendwie auch eine komische Mannschaft. Komisch zusammengestellt, aber wirklich mit qualitativ guten Spielern.
Ein HSV halt.
Ja. und jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn ich irgendwie über den HSV nachdenke, kommen wir nicht mehr weiter.
Entschuldigung.
und wo es mich überrascht hat, dass wir gleich wieder das Spiel versucht haben, in die Hand zu nehmen.
Ja.
Was ich total erfrischend fand, was ich total klasse fand. Und dann halt auch nochmal das 3-0 hätten erzielen können.
Schrägstrich müssen vielleicht sogar.
Vielleicht müssen. Und dann steht es nach 53 Minuten trotzdem 1-2. Und nach 55 Minuten 2-2.
Ja, also kam dann irgendwie so, dass Hannover zunächst verkürzt hatte durch Haraguchi, der, finde ich, nicht energisch genug angegriffen wurde bei der Entstehung und dann aus ziemlich zentraler Position unbedrängt abziehen konnte.
Was Schuss ist mit Stojanovic, würdest du da sagen? Weil für mich sah das so ein bisschen aus, der hat so ein bisschen die
Hat sich nicht
so richtig hinbewegt. Sah so ein bisschen aus, als wenn er so ein, es war so ein Sommersyndrom von Mönchengladbach, weil er zu klein ist oder so.
Ja, nee, habe ich jetzt nicht so präsent gerade. Kann sein, aber möchte ich jetzt weder bestätigen noch widersprechen. Ich fand einfach, der Schuss war gut platziert. So ein Tor fällt jeden Spieltag zweimal in der ersten und zweiten Liga, zwei, dreimal. Also von daher, das war jetzt keine Schande, wo ich den Torwart irgendwie für verantwortlich machen würde. Ich würde eher wieder in die Entstehung gehen. Da hätten wir vorher stören müssen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, beim 2-2 genauso.
Soll ich ausholen?
Wir können uns das auch für später nochmal aufbewahren.
Ja, also meine Halsschlagader war nach dem 2-2 nicht nur irgendwie, weiß nicht, kurz vorm Mond, weil wir eine 2-0-Führung innerhalb kürzester Zeit so dahergeschenkt haben, sondern auch
2:19 waren das, oder?
Also, es war eine Flanke 96, Haraguchi steht ein paar Meter vorm Tor zentral, bei uns im eigenen Fünfer, kann völlig frei einköpfen. Völlig frei, ja. Und das war jetzt keine Kontersituation. Also wir waren schon darauf vorbereitet, dass der Ball in die Mitte kommt. Aber ich glaube, da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber.
Machen wir das.
Können wir da nochmal an die Decke gehen.
Und ich fand auch danach, haben wir einfach den ganzen Spielfluss verloren.
Ja, die also Verunsicherung
teilweise, war wieder zurück. Teilweise wirklich drum gebettelt. Also
ja.
ich kann mich an diese, ich glaube, 61. habe ich mir aufgeschrieben, Dreifachchance war das oder Zweifachchance, wo zweimal Bubala sich da irgendwie in den Ball geschmissen hat. Dann wieder Duxch mit einer riesigen Gelegenheit. Und es ging halt auch in die andere Richtung nicht mehr nach vorne. Bis wir dann irgendwie ein bisschen noch umgestellt haben, als Dvigala reingekommen ist. Wir dann, glaube ich, auf Dreier- oder Fünferkette umgestellt haben. Aber sonst, du hast gleich gemerkt, was auch völlig verständlich ist, finde ich, in so einer Phase. Wenn du dann unten stehst, 17. bist, eine geile erste Halbzeit machst und dann plötzlich innerhalb von 2 Minuten so einen aggressiven Rückschlag erlebst. Ich meine, wie sollst du da mental mit umgehen? Also
eben, genau das ist es.
Mit nämlich so einer jungen Mannschaft, das ist einfach sau schwierig da. Aber ja.
Ja, also du hast vollkommen recht und ich glaube, genau das ist es. Nach den letzten Wochen war es dann einfach schwierig, das zu verarbeiten. Das hat man der Mannschaft, finde ich, auch extrem angemerkt. Dann kam natürlich noch erschwerend hinzu, dass Hannover, bei denen vorher gar nichts ging oder so gut wie gar nichts ging, da natürlich einen richtigen Aufschwung und Aufwind durchbekommen hat und die dann richtig losgelegt haben. Ja, und bei uns war die bekannte Verunsicherung aus den letzten Spielen wieder da und all das, was man sich quasi in der zweiten Halbzeit angefangen hat aufzubauen in Würzburg und dann weiter aufgebaut hat gegen Kiel daheim und dann mit einer richtig guten ersten Hälfte in Hannover abgerundet hat quasi und auf dem Weg war zum Auswärtserfolg, hat man sich dann innerhalb weniger Minuten und mit einer wirklich dann phasenweise auch schlechten und unsicheren zweiten Halbzeit schnell auch wieder eingerissen. Also so schnell kann es auch gehen, ne?
Ja. Klar. Ich habe hier noch die erste wirklich riesige Parade von Stojanovic aufgeschrieben. Wo wir das, glaube ich, das erste Mal so richtig gemerkt haben, ja, wir haben uns dann einen geilen Torwart geangelt, der uns weiterhelfen kann. 76. Minute, ich weiß nicht, von wem der Schuss kam, aus kürzester Distanz. Wahnsinniger Reflex.
Ja, also hat er gut gehalten. Wir hatten mehrfach das Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Das muss sowieso man mal ganz deutlich so sagen. Irgendwie wäre es ja auch wieder die Geschichte des Spiels gewesen, wenn Duxch tatsächlich noch zum 3-2 getroffen hätte und das Spiel zugunsten Hannovers gedreht hätte.
Hätte ich mich wieder aufgeregt, ey. Dann hätte
So wie er nach Spielabpfiff?
Ich habe es nicht gesehen. Was hat er gemacht?
Er ist richtig, also kommen wir, glaube ich, dann auch gleich mal überleitend nochmal zur Szene, die bei Hannover die Gemüter richtig erhitzt hat.
Ja.
Das war nämlich auch die Aktion, glaube ich, worüber Duxch sich so aufgeregt hat, nämlich der nicht gegebene Elfmeter. Das war das eben, wo Hannover völlig aus der Haut gefahren ist, wo sie sich ja auch im Nachhinein noch vehement beschwert haben und benachteiligt gefühlt haben. Ist eine schwierige Szene, finde ich. Stojanovic hat vorher ein super Ding gehalten. Hast du recht, was du eben gesagt hast? Gibt natürlich Hoffnung, dass der die nächsten Wochen uns auch noch ein paar Dinger retten wird. Ich weiß aber jetzt nicht, ob vielleicht Himmelmann das Ding nicht auch gehalten hätte. Das ist natürlich alles rein spekulativ, ne? Aber in der Szene sah er dann eben, also in dieser Elfmeterszene, möglichen Elfmeterszene, eben auch nicht so ganz glücklich aus.
Also meine Einschätzung war, das ist ein Elfmeter und hätte man so hinnehmen müssen. Ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben, dass die DFB-Schiedsrichter sich danach noch bei Twitter geäußert haben mit dem offiziellen Account. Die meinten, dass die Kameraeinstellung vom hinteren Tor links oben, ich zitiere, belegt, dass der FC St. Pauli-Keeper Stojanovic erst den von Weidern vorgelegten Ball mit dem Fuß spielt. Impuls auf den Ball und leichte Richtungsänderung, ehe der den Hannover-Spieler trifft. Demnach konnte der VA Wahrnehmung des Schiris bestätigen.
Okay, ja,
das
gut.
Das war die Äußerung von den Schiedsrichtern. Ich habe mir mehrere Kameras dann nochmal angeguckt und für mich war es ein Elfmeter.
Das ist natürlich wieder so die Sache und das ist die elendig lange und immer wiederkehrende Diskussion um den Videoschiedsrichter und Videoassistenten. Klar ist das.
Möchte ich überhaupt nicht drüber aufregen. Ich habe mich schon nach dem jetzt Hofmann-Stuttgart-Gladbach-Ding lange darüber ausge.
Ja, aber das ist doch egal. Wieder so eine Szene. Wir dürfen uns absolut nicht beschweren, wenn es da einen Elfmeter gibt. Allerdings muss ich auch sagen, dass es für mich also auch wieder eine Auslegungssache dann ist. muss da der Videoassistent überhaupt mit eingreifen? Weil ist es eine klare Fehlentscheidung? Die ist es nämlich für mich in dem Moment, er trifft ihn, ja, aber wenn der Schiedsrichter das Zeichen gibt, er hat es gesehen und es dann auch abwinkt, ist es für mich dann irgendwie auch keine klare Fehlentscheidung, weil ich finde, man auch relativ schnell gesehen hat, dass er dann tatsächlich auch den Ball berührt und gespielt hat.
Hast du das gesehen? Ich fand, das hat man gar nicht so gesehen.
Doch, ich finde schon. Und also man muss auch dazu sagen, Weidand nimmt es natürlich auch dankend an, ne? Also er fällt ja schon ein Stück vorher.
Ja.
Was ihn, glaube ich, hätte zum Verhängnis oder was Stojanovic zum Verhängnis hätte werden können, ist, dass, ich weiß nicht, wie präsent du das noch hast, aber als er quasi grätscht und die Beine zusammennimmt und sich sozusagen umdreht mit seinem Körper, dann ist er mit dem rechten Bein, trifft er Weidand so ein bisschen, der schon im Fallen ist, an der Hacke. Das wäre für mich der einzige Kontakt gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, da hätte man dazu sich entscheiden können, dass man einen Elfmeter gibt. Allerdings war er da auch schon im Fallen. Also das ist für mich so eine Kann-Muss-Aber-Nicht-Situation. Und wenn er ihn für uns gibt, dürfen wir uns nicht beschweren. Aber da sind wir, glaube ich, auch wieder bei der alten Weisheit, dass sich sowas über eine Saison immer ausgleicht. Und ich finde, wir haben einige Elfmeterentscheidungen in den letzten Wochen auch bekommen, die eben auch diese vielleicht kann, muss aber nicht Situation war.
Wir haben generell aber viel zu viele Elfmeter bekommen, diese Saison bislang. Das ist schon Wahnsinn. Also,
davon mal ganz abgesehen.
Das wäre auf jeden Fall die Krönung gewesen, aber es kam dann ja noch irgendwie ganz anders, als man dachte.
Ja, ich habe das Spiel irgendwie schon abgeschrieben gehabt, habe mich mit dem 2-2 mal wieder 2-2
ja
also schon angefreundet. Ich habe
damit festgerechnet.
Ja, ich habe mir auch gar nichts mehr aufgeschrieben, weil ich muss ehrlich sein, nach dem 2-2 habe ich hier nur noch Wutkommentare in mein Handy getippt, was die defensive Arbeit bei den Gegentoren angeht. Nach der Szene, über die wir jetzt gleich sprechen werden, war ich so im Freudentaumel, dass ich da auch gar nichts mehr zu geschrieben habe.
Vielleicht nur kurz vorweg, Hannover musste dann noch mit einem Mann weniger spielen. Biol ist vom Platz geflogen, gelb-rot.
Zu Recht auch.
Zu Recht, wenn du gelb hast, darfst du so nicht reingehen. Und ja, dann Nachspielzeit, 92. Minute.
Ja! Flanke Paccarada war es, glaube ich.
Ja, endlich mal eine geile Flanke von Paccarada. Und endlich mal eine gute Offensivaktion von Paccarada. Wie lange habe ich darauf gewartet?
Ja, lange bis zur Nachspielzeit in Hannover. Und dann, die Hereingabe und die Flanke wurde dann auch richtig geil verwertet in der Mitte durch den kurz zuvor eingewechselten Igor Matanovic. Was das für ihn persönlich bedeutet hat und für die Vereinsgeschichte, haben wir eben schon dargelegt und dargestellt. Bei mir war das, glaube ich, bin durchs ganze Wohnzimmer gesprungen und auch da haben dann alle Nachbarn mitbekommen, dass wir dann endlich mal ein Spiel gewonnen haben. Das erste Mal seit Ende September 2020. Geil.
Wahnsinn. Wahnsinn. Krass. Ja.
Hast du damit noch gerechnet? Nee, ne?
Nee, absolut nicht. Nein. Um Gottes Willen. Ich habe eher mit ganz anderen Sachen gerechnet. Aber das war so ein Emotionsdusel, dieses Spiel. Also von einer wunderbaren ersten Hälfte dann positiv in die zweite Hälfte gegangen, voll auf die Fresse gefallen und dann in der allerletzten Sekunde noch den Treffer erzielt. Also,
geile Story eigentlich, geiles Drehbuch herrlich. Für so ein Ding, was dann endlich hoffentlich auch den endgültigen Wendepunkt, vorsichtig ausgedrückt,
hätte von Steven Spielberg kommen können.
Ja, nicht von Til Schweiger. ist natürlich absolut geil und hoffentlich nehmen wir das jetzt auch mit in die nächsten Spiele und die nächsten Wochen. Sind wieder drin, haben, glaube ich, endlich mal diese ganzen Altlasten dann von uns abgeschüttelt mit den ganzen Flüchen, die wir eben auch schon thematisiert haben. Das ist dann endlich kein Thema mehr. Diese Sieglos-Serie ist endlich auch von uns weg. Und ja, also Absolut geil. Also wenn ich darüber jetzt spreche, muss ich gleich schon wieder einen Schluck Bier hier nehmen und mich kurz
freuen. Ich dachte, du hast Tränen in den Augen oder sowas kommt jetzt.
Er wird melancholisch.
Soweit ist es nämlich noch nicht, weil kommen wir nachher gleich nochmal zu sprechen. Noch ist ja die Tabellensituation so, dass wir immer noch sehr weit unten stehen.
Ja, also das Ganze
war jetzt beimal erwähnt.
Das Ganze war jetzt aber auch hoffentlich dann, wie ich eben sagte, den Startschuss für die nächsten Wochen, weil du sagst es vollkommen richtig, ist dann auch nur was wirklich Goldiges wert, wenn wir dann auch nachlegen und bestätigen.
Richtig. Wollen wir zu unseren beiden Rubriken kommen oder hast du noch irgendwas zum Spielverlauf zu sagen?
Nö, lass uns starten mit den beiden Kürungen.
Mit wem fangen wir an?
Ich würde sagen, würde ich vorschlagen, mit dem Dösball der Woche an, damit wir wie dann auch dem Spielverlauf entsprechend in Hannover ganz hinten raus nochmal was Positives haben.
Und ich sehe, während deine Halsschlagader zu platzen droht, kündige ich ihn an. Hier ist der Dösball der Woche. Und es ist die Anfälligkeit bei Flanken. Also mal wieder kein Spieler, der gekürt wird, sondern die Defensivleistungen.
Es ist ein altes Leid, altes Thema. Hohe Hereingaben und Flanken können wir einfach nicht verteidigen. Es ist wirklich wie verhext. Wir waren auch bei dem zweiten Gegentreffer in Hannover viel zu weit von Haraguchi entfernt. Ich habe es eben kurz gesagt.
Ja, das waren 3 Meter, hatte man das Gefühl. Das war aber auch das ganze Spiel über. Wir hatten Glück, dass Hannover manchmal wirklich zu blöd war, die Dinger da reinzumachen. Da waren deutlich mehr Flanken, die gefährlich waren, als das Ergebnis zeigt.
Ja, definitiv. Und nochmal dieser zweite Gegentreffer, das musst du dir einfach mal vergegenwärtigen. Wir stehen mit unserer kompletten Defensive in unserem 16er. Der steht in unserem eigenen 5-Meter-Raum bei einer Hereingabe, die sich absolut angekündigt hat. Das war jetzt keine schnelle Umschaltsituation, kein Konter, wo überraschend eine Flanke kam, wo wir unsortiert waren, sondern wir hatten wirklich Zeit, uns in Ruhe zu sortieren, die Gegenspieler zuzuordnen, wobei ich davon ausgehe, dass sowieso jeder einen fest zugeordneten Gegenspieler hat bei solchen Situationen. Und der steht in unserem eigenen 5-Meter-Raum völlig frei. Meterweit ist da keiner. Das ist einfach nur fahrlässig und das ist ja auch nicht, wir haben es jetzt 2-3 Mal gesagt, nicht das erste Mal. Unser Gegentreffer letzte Woche gegen Kiel war fast genau dieselbe Situation. Da ist nach einer Ecke für Kiel Finn Bartels an den Ball gekommen und hat auch so eine Flanke vorbereitet, die nicht überraschend reinkam. Und ich glaube, Mees war es,
ja.
Der auch genauso frei, wir haben es letzte Woche angesprochen, in unserem 16er steht, obwohl wir da mit 7-8 Leuten im eigenen 16er verteidigen.
Und das war ja auch nicht das erste Mal diese Saison. Also es waren schon ein paar, ich habe sie jetzt nicht auf dem Zettel, aber es waren schon ein paar Tore, die nach Flanken gefallen sind.
In Würzburg hatten wir auch 2 solche Dinger, wo wir Glück hatten.
Ja.
Ja. Also.
Also ich habe schon vorhin gesagt, da kannst du ein Eichhörnchen im Sturm spielen lassen bei einer Mannschaft, das wird trotzdem am Ball kommen.
Zum Kopfball hochjumpen. Ja, also wir haben riesige Probleme bei diesen Situationen, haben schlechte Zuordnung, sogar gar keine Zuordnung und verteidigen diese hohen Hereingaben einfach nicht gut. Sind nicht eng genug dran an den Gegenspielern. Ich habe es eben gesagt, in Würzburg hatten wir auch 2 solche Situationen. Es kann einfach nicht wahr sein. Gegentreffer auf diese Art und Weise, in dieser Vielzahl in den darauffolgenden Spielen immer und immer wieder zu haben, da muss doch irgendwann mal ein Lernprozess einsetzen. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, und wir haben jetzt ja auch schon mit wirklich sehr viel verschiedenen Innenverteidigungen gespielt. Und es war ja immer wieder, dass wir das angesprochen haben, dass es desolat ist. Und egal, ob da Knoll, Bubala gespielt haben, ob da mit Lawrence war es deutlich stabiler. Ob da Zierreis Bubala gespielt hat, ob da Drigalla Zierreis gespielt hat, ob da Zierreis Knoll gespielt hat oder was ist sonst noch? Oder ob da Avelvoir gespielt hat. Es war immer die absolut selbe Scheiße.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass so viel durchrotiert wird auf dieser Position, wobei wir jetzt ein ganz gutes Gerüst auch haben. Haben ja fast mit der gleichen Startelf wieder gespielt. Endlich mal, wie auch gegen Kiel in der Woche zuvor. Nur Olsson ist quasi reinrotiert nach seiner Sperre. Bin ich jetzt auch mal gespannt, was das für die nächsten Spiele so zu bedeuten hat. Aber dass man das Gerüst jetzt schon mal hat, finde ich ganz gut. Und ja, vielleicht muss man noch mal darüber diskutieren, ob man noch mal was neu dazu holt an Verteidiger. Einen weiteren Innenverteidiger. Das wurde ja diskutiert. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Lawrence kommt wieder. Davon verspreche ich mir auch wieder einiges. Noch mehr Sicherheit. Nämlich, weil der qualitativ ja auch unser bester Innenverteidiger ist, aus meiner Sicht. Und dann müssen wir es irgendwie hinbekommen, und das ist dann auch die Aufgabe von Timo Schulz und seinem Trainerteam, das endlich mal so in den Griff zu bekommen, dass wir diese Art von Fehlern und diese Art von Anfälligkeit nach hohen Hereingaben verteidigen können, besser verteidigen können.
Ja, und dann kann man sagen, man hat eine solide Mannschaft mittlerweile aufgestellt. Bin mal gespannt, wie sich dann Leute wie Smith noch einbringen. Ich weiß nicht, ob der nächste Woche schon wieder dabei sein oder dabei sein kann.
Ja, ich glaube, das sind diese beiden, die eventuell dieses Gerüst, was sich Timo Schulz jetzt aufgebaut hat, noch mal ein bisschen zersprengen, in Anführungsstrichen, können. Weil ich glaube schon, dass das ein Grund für den Erfolg ist. Nicht nur die Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, sondern auch, dass wir mit diesen Spielern, die es gut machen, auch so weitermachen. Das ist auch mal wichtig, und nicht ständig durchrotieren. Und dann Lawrence, wie eben angesprochen, und auch unser Neuzugang Eric Smith, wie auch immer der ausgesprochen wird. Das werden wir sicherlich noch mal sehen. Das sind sicherlich zwei, die auch in Richtung Startelf schielen und da Ansprüche stellen werden. Also da bin ich mal gespannt, wie damit umgegangen wird.
Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Machen wir weiter, glaube ich, mit unserem erfreulicheren Nachrichten.
Ja, hier ist der Kiezkicker der Woche.
Ja, wir hatten Uneinigkeit, Flippo.
Große Streitigkeiten hier in der Vorbereitung.
Riesige Diskussion. Riesige Diskussion.
Holen wir euch mal ab, was die Diskussion so quasi beinhaltet haben, weil über wen kannst du dich unterhalten für Kiezkicker der Woche? Da hast du einmal Matanovic, der diesen geilen Siegtreffer gemacht hat, und du hast aber auch noch zwei andere, die in der Offensive das sehr, sehr gut gemacht haben.
Und an beiden Toren in der ersten Halbzeit beteiligt waren. Das 1:0 Burgstaller auf Salazar, das 2:0 Salazar auf Burgstaller.
Ja.
Und Wahnsinn, dass wir uns darüber mal streiten, wer Kiezkicker der Woche ist und nicht, wer Durchsbeitel der Woche ist. Das hat es auch so noch nicht gegeben in der Geschichte vom Kiez-Corner.
Ganz neue und Wege hier.
Wir können ja beide mal einmal sagen, was wir jetzt gesagt hätten. Also mein Kiezkicker der Woche persönlich war Rodrigo Salazar. Der, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, die letzten Wochen und letzten Spieltage einfach so ein bisschen neben der Spur war, nicht mehr wirklich aktiv posten war, was ja wir am Anfang der Saison gemerkt haben. Ich erinnere mich da ganz stark an das Spiel gegen Nürnberg. War das das Spiel gegen Nürnberg? Und auch gegen Heidenheim.
Ja.
Und
ja.
Wo wir einfach dieses Potenzial von diesem Spieler entdeckt haben und wirklich sehr enthusiastisch waren, was ihn anbelangt hat. Und das hat das ganze Spiel irgendwie gefördert. Wir haben ganz guten Fußball gespielt. Wir haben immer wieder gesagt, schade, wir haben unverdient, immer wieder das Spiel gegen Nürnberg. Das waren einfach drei Punkte, die uns einfach völlig zu Unrecht weggenommen worden sind vom Fußballgott, weil wir einfach ein absolut geiles Spiel, für mich mit das beste Spiel der Saison gemacht haben. Oder gegen Heidenheim, wo wir zwar nicht die bessere Mannschaft waren, aber das Spiel lief ja trotzdem relativ gut. Und Salazar immer aktiv posten war und das Spiel gefördert hat. Und das fehlte die letzten Wochen und Spieltage.
Ja, hast du vollkommen recht. Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Also der hat einen richtig geilen Auftritt hingelegt. Hat natürlich auch in der zweiten Halbzeit bei den Gegentoren bewiesen, dass er durchaus noch Defensivschwächen hat. Also offensiv aber ein absolut geiles Spiel hingelegt hat in der ersten Hälfte, gerade in der Anfangsphase. Richtig mitreißend irgendwie war. Es hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Hat dann auch mit seinen anderen Kollegen da um sich herum, gerade im Mittelfeld, viel für Wirbel gesorgt. Ja, und war an beiden Toren beteiligt und dem hat man richtig angemerkt, dass er so ein bisschen unbekümmert und ja. entfesselt und ich find, dass, auf einmal
das,
wieder durch war.
Das ganze Spiel der Mannschaft hat sich dadurch verändert. Also ist einfach ein absoluter Aktivposten in der Mannschaft, wenn er einen guten Tag ja, hat. Und das ist halt das auch stimmt. das Bescheuerte, wenn er halt keinen guten Tag hat.
Dann kannst du ihn komplett vergessen.
Da merkst du, wie wichtig er ist. Dann kannst du aber auch die halbe Mannschaft vergessen.
Ja, deswegen fand ich es auch gut, dass er vor einigen Spielen mal eine Pause von Timo Schulz bekommen hat. Ja. Vielleicht hat ihm das auch ganz gut getan. Und ja, wenn er keinen guten Tag hat, wie du eben richtig gesagt hast, dann hält er die Bälle zu lang, vertändelt die Bälle zu einfach, arbeitet nicht mit nach hinten. Dann,
teilweise zu egoistisch.
Dann bist du zu zehnt auf dem Platz. Das ist ganz ja. einfach so. Aber darüber wollen wir jetzt erstmal nicht sprechen. Hat einen richtig guten Auftritt hingelegt in Hannover und ist dementsprechend mit Kiezkicker der Woche, genauso wie aber auch eine andere Person, von der ich glaube, dass sie auch sein oder ihren Anteil daran hat, dass Salazar so gut ist, nämlich Guido Burgstaller, der es richtig gut gemacht hat gegen Kiel, wo er überraschend in der Startelf stand, aber jetzt auch wieder in Hannover, nicht nur durch seine Vorlage und sein Tor, sondern einfach, was der für Meter macht, das ist eine Kampfsau, Entschuldigung, dass ich das so sage, ist offensiv sehr präsent, ist eklig.
Positiv gemeint.
Ja, absolut positiv gemeint. Ist präsent, ist eklig. Er weiß genau, in welcher Situation er mal ein cleveres Foul machen kann oder wie er mal, ich glaube, gegen Kiel war das zwei, dreimal der Fall, auch mal ein cleveres Foul ziehen kann, um sozusagen zu entlasten oder gute Standardsituationen zu kreieren für uns. Der hat da vorne eine ganz andere Stabilität mit reingebracht, ein völlig neues Element. Und was ich bei ihm auch gut finde, man mag ja fast behaupten, dass Burgstaller so ein kämpferischer Strafraumstürmer ist. Das ist er aber überhaupt nicht, weil wie oft er das bei uns jetzt auch macht in, oder gemacht ja. hat in den letzten beiden Spielen, dass er auch an dieser Rotation der anderen Spieler teilnimmt und sich auch häufiger mal auf den Flügel fallen lässt, gerade im Zusammenspiel mit Mamouche da richtig gut funktioniert. Also der hat schon richtig gut was dazu ja. beigetragen, dass unser Offensivspiel neu interpretiert wird.
Und wirklich ständig in Bewegung. Das ist auch so der Unterschied, den ich gesehen habe zu einem Mackinock zum Beispiel, der auch gerne mal vorne stehen bleibt, ein Burgstaller läuft zurück, der läuft sich wirklich konsequent die ganze Zeit, versucht er sich irgendwie frei zu laufen, Räume zu machen und geht dann auch mal den ekligen Weg mit, auch wenn es unnötig ist.
Ja, und das ist genau das, was die, den Gegnern dann auch auf die Nerven geht und was wir, zumindest ich, zu Hause sehen will, dass sich jemand den Arsch aufreißt und genau das verkörpert er. Ja, du auch. Und genau das verkörpert er und genau das ist es ja auch, was man im Abstiegskampf dann braucht. Willen, Leidenschaft und diese Bisse, gewisse Ekligkeit und den Biss. Und das bringt er mit und deswegen glaube ich, ist er als Spieler auf dem Platz einfach unheimlich wichtig, auch für die Mannschaft, weil er als erfahrener Spieler den Jungen auch ein bisschen Sicherheit gibt und ja, einfach einzelne andere Spieler um sich herum dann auch besser macht.
Jetzt ist die einzige Frage, die ich noch habe, wie nennen wir unser Kiezkicker-Duo?
Da hattest du doch in der Vorbesprechung, ja, guter Vorschlag.
Salastaller, ne.
Salastaller. Bleiben wir bei Burgala.
Ja, schön.
Ja. Rodgido Burgala.
Geil, Rodgido.
Das ja. wäre ein guter Folgentitel übrigens auch.
Ja, stimmt.
Rodgido Burgala. Müssen wir mal festhalten. Müssen wir uns merken.
Boah, das ist ein absoluter Zungenbrecher. Halb Österreicher, halb Peruaner. Wahnsinn. So, ich glaube, wir können eine kleine Vorschau machen auf das, was uns nächste Woche erwartet.
Ist ja nicht Uruguayer?
Uruguayer, natürlich, ja.
Ich wollte gerade sagen,
ja. Sorry. Ja. Das war mein Fehler. Sonntag geht es weiter, 13.30 Uhr, Anpfiff am Millerntor. Jan Regensburg ist zu Gast.
Ja, genau.
Kommen wir also, kurz zur tabellarischen Situation vielleicht zu sprechen. Wir befinden uns auch auf dem 17. Platz, sind ein bisschen näher gerückt an unsere Konkurrenten. Braunschweig hat zu neunt sich ein Unentschieden erkämpft gegen Würzburg und Sandhausen.
Für uns übrigens richtig wichtig war, dass das die war beiden wichtig. Sich die Punkte geteilt haben. Ja.
Klar. Ich habe mir die Spielzusammenfassung angeguckt. Das war ja Wahnsinn, was Würzburg da für Chancen hatte. Rolf Fälscher, dicke Chancen hat er vergeben.
Immer wieder schließt sich der Kreis.
Rolf G. ja, Jan Regensburg ist zu Gast. 13. in der Tabelle, hat jetzt 3:1 gegen einen weiteren großen Konkurrenten mittlerweile gewonnen, den SV Sandhausen.
Nach Rückstand, ne, muss man auch dazu sagen.
Genau, zur Halbzeit lagen sie 1:0 zurück. Regensburg davor, ich glaube, dieses Jahr noch nicht gewonnen, haben davor gegen HSV ja verloren und gegen den VfL Bochum auch.
Ja, sind trotzdem, ja, beides auch keine schlechten Mannschaften, ne?
Absolut nicht. Trotzdem eine relativ starke Mannschaft mittlerweile.
Ja, stehen sicherlich auch nicht so gut jetzt in der Tabelle da, auch wenn sie aus 16 Spielen 20 Punkte geholt haben. Aber das ist für uns jetzt die Möglichkeit, uns nochmal wieder weiter rauszuziehen da unten und zeitgleich auch Regensburg ein bisschen weiter ranzuziehen.
Also es werden auf jeden Fall ganz, ganz eklatant wichtige Punkte, die wir da holen können. Gerade weil Regensburg ja auch noch relativ weit unten steht, haben zwar jetzt auch mittlerweile 20 Punkte und auch sind auch mittlerweile an Darmstadt vorbei. Ich schaue mir nur gerade nochmal den Spieltag an,
von nächster Woche, auch mit
wohin unsere Gegner spielen.
Ja, aber auch mit Blick auf die nächsten Wochen, was uns dann erwartet, ne? Bochum, Heidenheim, da haben wir schon ein knackiges Programm dann in den Wochen darauf und da ist es sicherlich nicht verkehrt, auch jetzt in dem Heimspiel nochmal wieder einen Dreier zu holen.
Ganz genau. Ja, ich wollte es nochmal ansprechen. Wir sind ja 17. und da ist man leider in der Situation, dass man nicht auf sich selber oder nicht nur auf sich selbst gucken muss, sondern auch auf die anderen Spiele. Würzburg spielt in Paderborn, die mittlerweile auch nicht mehr so gut drauf sind, wie es mal zum Anfang der Saison war. Sandhausen gegen Bochum und Eintracht Braunschweig hat den HSV zu Gast.
Ja, da ist man schon fast im Zwiespalt, wie man sich, was für einen Ausgang man sich aus der Partie Braunschweig gegen HSV erhofft, ne?
Ja, das ist mir dann auch egal, wenn der HSV das gewinnt. Also, wir müssen da auf uns gucken. Ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt einige St. Pauli-Fans, die sagen, ja, Hauptsache der HSV verliert, da von mir aus steigen wir in die 6. Liga ab. Bin ich nicht der Meinung.
Absolut nicht, nee.
Und wenn der Spieltag gut verläuft, der Spieltag kann auf jeden Fall gut verlaufen, wenn wir ein Spiel machen wie in der ersten Halbzeit gegen Hannover. Unsere tabellarischen Konkurrenten haben relativ schwierige Spiele und ja.
Warten wir es mal ab. Wir müssen erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen und dann schauen wir mal, was die anderen so gemacht haben.
Richtig.
Gut. Ich würde sagen, wir haben schon wieder ordentlich was auf dem Zeitkasten diese Woche. Beenden wir das Ganze hier an dieser Stelle.
Spaß gemacht. Mein Bier ist alle. Ne, mein Bier ist nicht alle. Noch ein Stückchen.
Meins ist alle und ich muss ganz dringend auf Klo.
Ja, du, ich sehe dich schon. Du läufst da in deinem Zimmer irgendwie rum und kannst es gar nicht mehr.
Ich muss mich so ein bisschen bewegen hier, damit das nicht zu sehr auf die Blase drückt. Also, nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, endlich mal wieder so eine 3-Punkte-Folge aufzunehmen.
Wahnsinn. Ewig her. Ewig her. Und jetzt
hoffen wir, dass es so weitergeht.
Ja, schön, schön, schön.
Wochen.
Flippo.
Ja.
Nächste Woche bin ich ein Jahr älter.
Stimmt, du hast morgen Geburtstag. Ist eine richtige Partywoche hier.
Richtige Partywoche. Wir schreiben weiter unsere Bachelorarbeit und können uns dann die Woche darauf nur noch auf den FC St. Pauli konzentrieren, weil wir
herrlich, die
ganzen blöden Sachen hinter uns lassen können.
Sauber. Freuen wir uns drauf. Freuen wir uns erstmal auf das Spiel am Wochenende, das Heimspiel. Und bis dahin bleibt ihr auf jeden Fall gesund. Genießt diese Woche.
Unbedingt.
Noch schön und kostet quasi nochmal den Auswärtssieg in den Highlights vom FC St. Pauli jetzt vom letzten Wochenende in Hannover. Man kann sich das ja nie oft genug angucken. Sind die positiven kleinen Dinge im Leben, an denen man sich hochziehen muss in diesen Zeiten. Die
kleinen Dinge.
Siehst du? Gut. Soweit. Finn, hab morgen schönen Geburtstag auf jeden Fall.
Danke dir.
Ich wünsche dir ganz viele braun-weiße Präsente.
Nächste Woche gibt's ein Sternchen hoffentlich.
Ja, klar. Also ich bin schon am Üben.
Und, der Wendler muss sich auch nicht bewerten, das mache ich dann.
Oh, ja, ey, dann wäre ich ja rausgeschnitten worden und irgendwie zensiert.
Gut, gut.
Alles klar. Das
Schöne
war's für
Woche
diese Woche.
Dir und euch.
Ja. Und wir hören uns dann nächste Woche. Und
Flippo
bis dahin,
muss auf Klo.
Flippo muss ganz dringend auf Klo. Und dementsprechend in Hamburg sagt man Tschüss.
Ciao. Ciao.